Kaffeehaus-Talk, der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirschlager und Simon-Peter Karamza.
Servus beim Kaffeehaus-Talk. Zwei weitere Wochen sind ins Land gezogen und damit wieder Zeit für Österreichs ersten Sport-Business-Podcast. Diesmal erobern wir erstmalig den Handballsport. Und wie machen wir das? Indem wir mit Christoph Edelmüller, den Geschäftsführer der Spuser Handballligen, bei uns zu Gast haben. Christoph, schön, dass du dir für den Kaffeehaus-Talk, schön, dass du dir für uns Zeit genommen hast.
Hallo, vielen Dank für die Einladung. Große Ehre, hier zu sein.
So, guter Auftakt, Christoph. Servus auch von meiner Seite. Wir dürfen dich wie alle unsere Hörer zu Beginn kurz vorstellen. Du bist gebürtiger Wiener, aktuell 39 Jahre jung, lebst, wie du uns im Vorfeld gesagt hast, extrem glücklich mit deiner Freundin zusammen. Gemeinsam dürft ihr zwei Kinder großziehen. Du bist heute zu Gast, weil du Profi-Handballer warst, die letzten 15 Jahre in etwa. Deine Stationen haben dich geführt zu zwei Wiener Traditionsclubs, nämlich zu West-Wien und zu den Fivers Margareten. Diese beiden Engagements waren nur durch einen Auslandsaufenthalt in Schweden getrennt. Du warst als Kreisläufer bekannt für deinen enormen Kampfgeist und durftest dann mit den Fivers auch vier österreichische Titel feiern, nämlich den Meistertitel und dreimal den österreichischen Cup-Titel. Im Spätherbst deiner Karriere bist du auch noch zum Nationalteam-Ehren gekommen, inklusive einer Euro-Teilnahme 2014. Und die Karriere nach der Karriere hat ebenfalls bei den Fivers gestartet. Im Anschluss bist du in die Selbstständigkeit gewechselt und hast dort interessante Projekte wie Toni.ai umgesetzt und aktuell bist du Geschäftsführer der Spuso Handballligen. Aber über all das sprechen wir jetzt im Detail.
Christoph, auch wenn der Kaffeehaus-Talk meistens in Wien aufgenommen wird, ist es nicht alltäglich, dass wir einen Wiener zu Gast haben. Umso mehr wird dir aber folgende Frage bekannt sein. Welcher Kaffee darf es denn sein?
Ein Kaffeelatte bitte, nicht ganz typisch wienerisch, aber mein Lieblingskaffee.
Aber als typischer Wiener wirst du wissen, wie man den Kaffee Latte in Wien wirklich bestellt, wie er heißt.
Ah ja, das wusste ich schon mal. Aber muss ich leider passen? Ist es so ein Fiaker oder ein Einspiel? Nein, ich weiß es nicht.
Ah, weder noch. Es ist ein Kaffee verkehrt, weil man doppelt so viel Milch nimmt wie Kaffee, also andersrum als normal.
Ja, das sage ich auch immer. Ich bin eher Milch als Kaffeetrinker, das ist richtig.
Christoph, du bist Wiener, der Kaffeehaus-Talk kommt ebenfalls aus Wien. Du gehst, das haben unsere Recherchen im Vorfeld ergeben, gerne ins Kaffeehaus, auch das verbindet uns. Und es gibt noch etwas, das wir drei hier gemeinsam haben. Du hast nämlich ebenfalls einmal einen eigenen Podcast betrieben. Der Name des Podcasts war Die Halbzeit. Du hast es gemacht noch lange, bevor wir damit gestartet sind. Du hast es auch gemacht lange, bevor Podcasts überhaupt wieder attraktiv wurden in der jungen Zielgruppe. Aber eine Frage, die uns interessieren wird, weil wir sie uns mittlerweile 14-tägig stellen. Mit welchen Erwartungen bist du in eine Podcast-Aufnahme von Die Halbzeit eigentlich reingegangen?
Ja, richtig. Also Die Halbzeit ist ein Projekt der Spuserligen. Also mein Vorgänger, der Tom Berger und ich haben das 2018, also schon relativ lange her sozusagen für Podcast-Zeiten, gestartet und ich durfte das moderieren. Mit welchen Erwartungen bin ich? Ich denke, ein Podcast ist dann gut, wenn einfach das Gespräch gut ist und drei Seiten davon profitieren. Also sowohl die Interviewer als auch dem die Fragen gestellt werden und natürlich in erster Linie die Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn alle drei was lernen oder sich denken, cool, da haben wir zwei, drei tolle Inputs mitgenommen, ich glaube, dann ist viel gewonnen.
Ich stelle die Frage noch einmal eine Spur anders, mit welchen Erwartungen gehst du in das heutige Gespräch?
Ja, nein, ich mache mir keine Sorgen, dass ihr super Fragen stellt. Also ich bin sehr gespannt auf meine Antworten, ich hoffe, die können mit euren Fragen mithalten.
Das sind wir uns sicher.
Gespannt sind wir auch schon. Starten wir rein in den Podcast. Du bist 39 Jahre jung, das haben wir in der Vorstellung gehört und hast trotzdem schon extrem viel in deinem Leben gesehen und erlebt. Starten wir mit deiner aktiven Laufbahn als Profi-Handballer. Du warst 15 Jahre Profi, hast bei zwei großen Wiener Clubs gespielt, warst Legionär in Schweden und bist am Ende deiner Karriere auch mit Nationalteam-Einsätzen belohnt worden. Jetzt ist dein Karriereende rund 7 Jahre her. Blickst du zufrieden auf deine Zeit als Profi-Handballer zurück?
Ja, absolut. Also sehr zufrieden. Ich denke, ich muss sich auch immer die Frage stellen, was wäre möglich gewesen, welches Talent bringt man mit. Und ich glaube, ich habe jetzt nicht das Riesentalent mitgebracht und dafür viel erreicht, wie man so schön sagt, was Titel betrifft und Erfolge betrifft. Das ist das eine, aber ich blicke auch vor allem deshalb zufrieden zurück, weil einfach sie sehr rund war insgesamt in meiner Laufbahn. Also da waren auch sehr viele Tiefen dabei, schwere Verletzungen, Kreuzbandriss, 3 Knieoperationen, Abstieg mit West-Wien, Finalniederlagen etc. Und all das gehört ja auch irgendwie zum Sport dazu. Und es gibt irgendwie kaum etwas im Sport, was ich sozusagen nicht erlebt habe oder wo ich das nicht nachvollziehen kann, dass, wie man sich da fühlt als Sportler.
Du sprichst von einer runden Karriere. Dazu passt, denke ich, auch folgende Station. Du warst nämlich von Sommer 2004 bis Sommer 2005 für den schwedischen Club Hoforti Tre Lund aktiv. Auf gut Wienerisch übersetzt würde das dann heißen H43 Lund. Für alle, die jetzt im Teletext oder sonst wo schauen, wie dieser Club heißt und wo er aktuell spielt. Das war damals in der höchsten schwedischen Liga. Für alle, die es nicht wissen, die schwedische Liga oder der schwedische Handball an sich zählt zu den besten der Welt und zwar traditionell. Zusätzlich hast du in Lund, einer Studentenstadt, aber auch Rechtswissenschaften studiert. Wie ist sich das zeitlich ausgegangen oder frech und anders gefragt, kann es sich im Handball überhaupt anders ausgehen? Das zielt jetzt eigentlich auf die Finanzen ab.
Ja, gute Frage. Ja, es war eigentlich eine Dreifachbelastung, weil das Studentenleben musste ich ja auch noch unterkriegen. Also ja, mir war sehr wichtig, ich habe ja Rechtswissenschaften in Wien studiert und ich wollte unbedingt ein Auslandssemester, ein Auslandsjahr machen und das war, ich wollte natürlich weiter Handball spielen und insofern war klar, dass ich irgendwo hin möchte, wo man auch auf gutem Niveau Handball spielen kann und wo die Sprache dazu passt und das war halt Englisch und insofern war dann irgendwie Schweden logisch und Lund hat sich dann sehr, sehr gut ergeben, konnte dort in der ersten Liga spielen, das war wirklich ein tolles Jahr eben auch, wie ich gesagt habe, auch Studentenleben, also es war wirklich eine super Sache und tolle Erfahrung, auch im Ausland zu spielen, viele großartige Spieler, die dort gespielt haben in der Liga. Ja, ich denke, diese duale Ausbildung, um den zweiten Teil der Frage zu beantworten, tut, glaube ich, jeder Sportler gut daran. Aber im Handball ist das natürlich einfach notwendig, auch aus einer gewissen finanziellen Situation heraus. Ich habe im EU studiert, das Studium abgeschlossen, dann war dann noch 5 Jahre in einer Anwaltskanzlei, habe die Rechtsanwaltsprüfung positiv absolviert. Also diese parallele Ausbildung Sportler und sozusagen normaler Beruf unter Anführungszeichen ist, glaube ich, gerade im Handball sehr wichtig.
Und was man halt auch sagen muss, das habe ich jetzt in der Frage vergessen zu erwähnen, du bist nicht der, aber einer der österreichischen Handballpioniere, was das Legionärsdasein betrifft. Das ist ja im Fußball, Eishockey, Handball, Basketball eigentlich sehr ähnlich, dass in den frühen 2000er Jahren es sehr wenige Legionäre aus Österreich gegeben hat. Ein bisschen hat man es aus dem Fußball gekannt, aber im Handball noch viel weniger. Und das, was heute eigentlich gang und gäbe ist, dass Top-Talente wie Nikola Bilic schon in sehr jungem Alter ins Ausland gehen, war ja zu deiner Zeit gar nicht so gewöhnlich. Hast du da überhaupt Ratschläge von bereits erfahrenen Legionären oder Ex-Legionären einholen können oder bist wirklich ins kalte Wasser gesprungen?
Na, wirklich ins kalte Wasser, beziehungsweise war es ja eben auch sehr stark aus diesem Studium-Gedanken herausgetrieben. Also ich möchte mich da jetzt wirklich nicht mit Leuten wie Viktor Schillagi, Patrick Völser, David Sleser, Conny Wilczynski, Role Schlinger oder so auf eine Stufe stellen, die waren erstens in noch besseren Ligen und da war das sozusagen viel mehr Teil dieses Karriereplans als Handballer. Das war sicher bei mir auch aus dem U-Studium herausgetrieben. Aber nichtsdestotrotz eine coole Erfahrung. Ja.
Dein Engagement in Lund war ja nicht dein erster Schwedenaufenthalt. Du warst als Jugendlicher, hast du beim Partille Cup teilnehmen dürfen. Da kommen die meisten großen Talente aus Europa im Handballsport zusammen, Burschen und Mädels, praktisch im selben Camp. Welche Erfahrungen hast du daran? So Jugendturniere können ja oft ganz lustig sein.
Ja, also der Partille Cup ist der größte Nachwuchsturnier der Welt in der Nähe von Göteborg. Mittlerweile, glaube ich, in Göteborg sogar. Ja, es waren immer coole Events und geht natürlich nicht nur um Handball, sondern auch um das Abenteuer als, weiß nicht, 12, 14, 16-Jähriger mit der Mannschaft unterwegs zu sein. Ich war da immer sehr, sehr zurückhaltend und war da eher ein Mitläufer und die coolen Jungs in der Mannschaft waren andere.
Eine Frage noch zu deinem Aufenthalt bei Lund. Wie läuft das ab? Spielermanager hat es damals wahrscheinlich nicht gegeben. Meldet man sich dann bei der Geschäftsstelle eines solchen Vereins und sagt, ich möchte im Ausland studieren, habt ihr einen Platz für mich, ich kann Handball spielen oder wie bist du da rangegangen?
Ja, wie ich vorher gesagt habe, ich habe mir überlegt, okay, in welches Land käme in Frage, wo passt handballerisch, wo passt sprachlich jetzt vom Studieren her. Da hat sich sehr schnell Schweden herauskristallisiert und Lund kannte ich auch, weil da gibt es auch im Winter ein Jugendhandballturnier, das heißt, ich hatte auch einen gewissen Bezug dazu. Und die Handballwelt ist ja dann doch irgendwie klein und sie hatten damals einen serbischen Trainer und mein Trainer in Wien war ein Serbe und so ist dann eigentlich der Kontakt sehr schnell und sehr einfach zustande gekommen.
Vor deinem Engagement in Schweden warst du für West-Wien aktiv und nach dem Schweden-Abenteuer für den Stadtrivalen Fivers Margareten. Ganz ehrlich, welchen dieser beiden Clubs trägst du mehr in deinem Herzen?
Es ist klar, dass so eine Frage kommt. Da muss ich mich jetzt kurz drüber retten. Also es war nicht direkt von Schweden nach, ich war dann nochmal bei West-Wien, 3 Jahre und dann zu den Fivers. Ja, das ist wirklich schwierig zu beantworten. Also ich würde das so sagen, dass ich einfach meine Jugend habe ich bei West-Wien verbracht und einfach sehr, sehr viele tolle Jugenderinnerungen. Habe dort auch den Sprung in die erste Liga geschafft. Und bei den Fivers aber die großen Erfolge gefeiert, der Sprung ins Nationalteam und es ist natürlich auch weniger lang her und insofern habe ich auch sicher jetzt aktuell mehr Bezug noch zu dem Verein, weil es auch zum Beispiel Spieler gibt, mit denen ich noch gemeinsam gespielt habe, weil ich dort auch im Management gearbeitet habe, also so gesehen ist der Bezug zu den Fivers stärker, aber als Geschäftsführer der Spuso-Ligen bin ich natürlich neutral allen Vereinen gegenüber in der Liga.
Also ein Tipp für unsere Hörer, bitte alle eure Quellen immer doppelt prüfen, weil wir haben vor uns zur Recherche vorliegen gehabt den Lebenslauf, den der Christoph bei seiner Bewerbung zum Geschäftsführer der Spuso-Handball-Ligen eingereicht hat. Und da steht nichts von einem zweiten West-Wien-Engagement. Ich hätte allerdings jetzt auch nachfragen können, was du im Zeitraum 2005 bis 2008 gemacht hast, weil dieser Zeitraum ist in deinem Sportlebenslauf leer.
Du deckst also gerade auf, dass offensichtlich ein Fehler in meinem Leben...
Ja,
das,
du wirfst uns schlechte Recherche vor, die Unterlagen waren nicht vollständig. Nein, alles gut.
Ich wollte mir ja nur mehr Bedenkzeit für die Antwort irgendwie raus. Das ist bei den Juristen so übel.
Sehr gut. Du bist vergleichsweise spät mit 31 Jahren noch zur Nationalteam-Ehren gekommen. War das in gewisser Weise die Belohnung für deine harte Arbeit? Das ist jetzt auch sozusagen eine Brücke zu deinem Spielstil. Du warst als Kreisläufer. Man kennt das auch von Patrick Völser. Kreisläufer ist ja nicht der schönste Job im Handball. Umso mehr Kampfgeist braucht es aber.
Da muss man schon ein bisschen schmerzbefreit sein, das ist sicher so. Ja, das glaube ich war schon sowas wie die späte Belohnung. Also natürlich war das immer ein Ziel von mir und natürlich war es auch oft so, dass ich gezweifelt habe, ob ich das hier erreichen werde. Dass ich dann so spät noch geschafft habe oder die Möglichkeit bekommen habe, ja, das hat mich natürlich sehr, sehr gefreut und war sicher nochmal so ein i-Tüpfelchen auf meine Laufbahn.
Und am Ende deiner Nationalteam-Karriere ist dann sogar noch die Europameisterschaft 2014 gestanden. Der perfekte Abschluss für eine aktive Profikarriere?
Ja, generell. Es hat immer wieder davor schon Saisonen gegeben, wo ich mir gedacht habe, vielleicht beende ich nach der Saison meine Karriere. So war es dann auch nach der Saison 12-13, also meine erste Saison, wo ich dann im Nationalteam eben war. Da haben wir uns eben für diese Europameisterschaft qualifiziert in einer sehr schweren Gruppe und dann wollte ich eigentlich aufhören und dann wurde ich überredet, unter anderem vom Teamtrainer doch noch eine Saison anzuhängen, auch die Europameisterschaft da eben unter Anführungszeichen mitzunehmen. Und das war dann wirklich nochmal ein riesen Highlight und am Ende dieser Saison dann 13-14 standen dann auch noch die WM-Qualifikationsspiele gegen Norwegen am Programm, wo wir uns für die WM 2015 qualifiziert haben. Das waren dann wirklich die letzten Spiele. Das war auch nochmal ein Riesenhighlight, sich zweimal mit dem Nationalteam hintereinander aus eigener Kraft gegen schwierige Mannschaften, Norwegen sehen wir jetzt, wo sie jetzt sind, durchzusetzen. Das waren absolute Highlights. Und ja, was generell dieses Nationalteam für mich besonders gemacht hat, auch in diesem hohen Alter, sage ich jetzt einmal, wenn man so ein junger Spieler ist, der 16, 17 im Jugendteam ist, dann 19, 20 im Junior-Nationalteam und dann mit 21, 22 ins Männer-Nationalteam kommt, dann ist das irgendwie selbstverständlich und normal, sage ich jetzt einmal. Ne? Aber ich war ja 10, 15 Jahre wahrscheinlich einer der zumindest die letzten Jahre einer der besseren, besten Spieler in der Liga auf meiner Position sicher. Und dann weiß man das nochmal mehr zu schätzen, was das auch, was da auch dahinter steckt. Und auch die Leute, die das nicht schaffen, ja, sozusagen. Und das war schon sehr cool. Ja.
Was war dein schönstes Erlebnis bei dieser Euro 2014?
Ich glaube eigentlich das Aufwärmen beim ersten Spiel, also dieses Gefühl, sozusagen da zu sein und so, das war schon besonders. Ja, das war irgendwie, weil da merkt man so, okay, wow, man ist im Konzert der ganz Großen und wir hatten auch das Glück, dass wir Dänemark in der Gruppe hatten, also ein Gastgeber. Das heißt, jedes Spiel 10.000, 14.000 Zuschauer in der Halle, also das war schon recht geil. Und da beim Aufwärmen habe ich eigentlich, glaube ich, nur gelacht. Also das war echt ziemlich lässig eigentlich.
Kaffeeaustalk, der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirschlager und Simon Peter.